Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV, es ist doch einfach so. Jetzt haben wir diesen US-Präsidenten am Hacken und jetzt muss ich natürlich ein zweites Mal in die USA schalten. Markus Koch war ja schon da. Das wäre jetzt also eine zu schnelle Doppelung gewesen. Aber es gibt ja einen zweiten relativ prominenten Deutschen, der sich mit dem Thema Börse beschäftigt und der seit Jahren dort lebt, von dort aus arbeitet und uns alle von dort aus auch über seine Art zu investieren, nämlich wirklich langfristiges Halten von einmal gekauften Wertpapieren informiert. Und damit sage ich herzlich willkommen nach New York. Herzlich willkommen, Tim Schäfer.
Danke, Tobias.
Wir legen gleich los, aber heute haben wir die Situation, dass ich noch eine Sache euch mit auf den Weg geben kann, wo wir ausnahmsweise mal sehr, sehr früh mit dabei sind, weil wir zwar schon am 12.11. aufnehmen, aber ich schon heute weiß, dass Scalable eine, besondere Aktion für euch vorhat, nämlich wer trotz Echtgeld TV, trotz bestimmter anderer Sachen und anderer Außenreklame und auch der Werbung komm direkt zu Scalable, immer noch nicht dort Kunde ist, aber eigentlich immer überlegt hat, der sollte jetzt, und zwar jetzt vom 15.11. bis 2. Dezember tätig werden und dort ein Konto eröffnen. Denn da gibt's jetzt für 12 Monate den Prime Broker, für den ich ja beispielsweise 60 Euro bezahle, ein Jahr lang komplett kostenfrei. Nach einem Jahr zahlt er dann natürlich. Und weil ich schon wieder höre, dass es jetzt natürlich auch bestehende Kunden gibt, die sagen, oh, das ist aber ungünstig, weil ich habe das ja gar nicht bekommen. Naja, dann mach's doch ganz anders. Dann werbt einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, eine Kollegin. Dann kriegt ihr zumindest 50 Euro, die aber im Zweifelsfall auch mehrfach, also erhöhter Bonus in diesem genauen Aktionszeitraum. Und der, den ihr werbt, der kriegt die 60 Euro, knapp 60 Euro Discount für ein Jahr, dadurch, dass er das Konto nutzt. So, den kleinen Einschub, der musste jetzt mal sein, weil in dem Moment, wo diese ganze Black Week Geschichte läuft, da lässt sich Scalable eben auch was einfallen. Und jetzt geht's los mit Tim Schäfer. Aber mit Tim Schäfer geht's erst los, nachdem Christian, wie immer, wenn auch von der Konserve, den Disclaimer für euch eingesprochen hat.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem die Risikohinweise, die Besonderheiten bei Scalable aktuell durch sind, kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und das sind 7 Fragen an Tim Schäfer, die bei 7+3 immer die gleichen sind. Aber wir fangen trotzdem genau damit an, dass du dich auch für die Leute, Tim, die dich nicht kennen, kurz mal vorstellst. Also, wer bist du? Was machst du? Und warum macht dir das, was du den ganzen Tag so tust, so viel Spaß?
Ja, ich bin Journalist an der Wall Street und wohne in New York schon seit 17 Jahren grob. Ja, das macht mir halt viel Spaß, mich begeistert das. Es ist so interessant, die Börse. Ich habe hier viel gelernt und es ist jeden Tag aufregend an für sich, was so alles passiert. Und also vor allen Dingen kannst du halt auch viel dazulernen, wenn du dich mit der Börse beschäftigst.
Ja, generell, wie kam es dazu, dass die Börse angefangen hat, in deinem Leben eine Rolle zu spielen?
Ich weiß gar nicht. Also ich war immer sparsam, ich hatte so Nebenjobs, wollte mein Geld anlegen und dann habe ich irgendwann mal angefangen mit überlegen, so eine kleine Wohnung zu kaufen und so. Und dann hatte ich so Tagesgeld und irgendwie hat sich das nicht so richtig gelohnt. Und dann fing ich halt an, ein Depot zu eröffnen, ganz klein halt. Da war ich so in den 20er Jahren, so rund um 20 oder so. Und dann habe ich halt so auch aus der Region so Aktien halt gekauft und habe sie aber auch schon damals lange liegen lassen.
Ich schiebe mal eine Zwischenfrage rein, weil das Thema Sparsamkeit ist ja schon etwas bei dir, was ich auch durch deine Videos immer durchziehst. Und zwar länger, als es aus meiner Sicht den Begriff Frugalismus überhaupt gab. Wie kam es da bei dir dazu, dass du ein besonders sparsamer Mensch geworden bist und dann eben auch das hattest, was ja fürs Ansparen, fürs Wertpapier investieren besonders wichtig ist, nämlich Einkommensüberschüsse?
Ja, genau. Ja, nee, mein Vater, also ich bin ganz einfach aufgewachsen. Meine Mutter hat genäht zu Hause und mein Vater ist gelernter Schlosser, also im Grunde ein Handwerker, Alter. Da war nicht so viel Geld übrig. Das war so, als ich jung war, war das ziemlich knapp. Da war nicht genug Geld da, um in Urlaub zu fahren. Also für uns Kinder hat es alles gereicht, aber wir sind dann als alleine weggeschickt worden, ins Ausland oder so. Insofern habe ich das von zu Hause halt alles mitgekriegt, schon als Kind.
Hat das Thema Wertpapiere da auch eine Rolle gespielt?
Nee, meine Eltern, die hatten, die haben so auch so der Traum halt, die waren zur Miete und da hatten halt so auch den Traum vom Eigenheim und so. Aber da haben sie halt auch lange, lange hinsparen müssen und dann war es auch mal knapp und so und das war auch nicht so einfach alles. Die haben, also Aktien hat bei denen nie so eine Rolle gespielt, auch so Tagesgeld, Bausparverträge und so Geschichten.
Bei dir ging es dann irgendwann mit Aktien los und wie ist die Geschichte hinter der ersten Aktie, die du dir gekauft hast? Bei dir ist ja die Frage vor allen Dingen naheliegend, hast du die noch? Und wenn nein, wie ging dieses erste Investment aus?
Ja, also das ist ganz schwer, das noch rauszufinden. Ich habe auch meine ganzen Unterlagen weggeworfen. Also, aber da waren so Sachen auch dabei, sowas wie Pfaff-Nähmaschinen, halt aus der Region, weil ich habe aus der Tageszeitung, das war so eine Regionalzeitung, da halt viel gelesen, auch über SAP und so. Also die Aktien, die ich schon sehr lange habe, die habe ich schon über 20 Jahre, also 25 Jahre. Aber vom Anfang, also da ist leider auch nichts mehr dabei. Dann kam auch der neue Marktboom, diese Dotcom-Blase. Da hatte ich auch viel Mist gekauft, was dann implodiert ist, sowas wie eine Procard und EMTV und so. Da zum Teil ist das auch ausgebucht worden. Da schreibt dir dann die Bank: Hey, das ist also fast wert, das ist wertlos, das buchen wir aus, das können wir nicht weiterführen. Und dann ist das einfach aus dem Depot auch verschwunden, vieles. Also das war auch ziemlich heftig damals.
Aber auf der anderen Seite auch gut, dass man die Zeit damals miterlebt hat. Also ja. In meinem Lebensalter möchte ich so eine Phase auf Basis meiner Kenntnisse von damals nicht unbedingt miterleben.
Ja, also das war eine Euphorie. Und das ist dann halt zusammengefallen im Jahr 2000 alles und Jahr 2001, 2002 so Interschub und so, die sind alle implodiert, EMTV, was gab's denn da, da gab's auch Betrügereien wie Comroad und Sachen, die kamen dann die Börse und sind ein halbes Jahr später pleite gegangen.
Ja, also heute in der Tat, was damals so passiert ist, also auch, ich habe meine Diplomarbeit damals darüber geschrieben, über die Bewertungspraxis damals am neuen Markt und das war in der Tat auch eine abenteuerliche Arbeit mit sehr spannenden Ergebnissen und nicht unbedingt nachvollziehbaren Unternehmenswertberechnungen, womit unter auch bestimmte Abzinsungsfaktoren dann vergessen wurden, was eine relativ dramatische Auswirkung auf Unternehmenswerte hatte. Die Studie von Metabox beispielsweise, die von Value Research damals erstellt wurde, wer die irgendwo findet, der hat einen echten Klassiker in seinen Händen und wird feststellen, dass der Residualwert, wer mit Discounted Cashflow Methoden vertraut ist, dem sagt das was, dummerweise nicht abgezinst war. Aber alles Ewigkeiten her jetzt muss ich mal wieder erstmal zurückkommen zu der eigentlichen Eröffnungsfragerunde mit 7+3, also den 7 Fragen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Stell dir mal vor, du hättest endlich mehr Zeit, dich mit der Börse zu beschäftigen. Und dabei kümmert sich jemand um deine Steuererklärung. Genau das bietet dir die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, kurz VLH. Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH-Expertinnen und Experten sind für dich da und kennen sich auch mit den Besonderheiten bei der steuerlichen Behandlung von Aktien, ETFs oder Kryptowährungen gut aus. Mit über 3000 Beratungsstellen vor Ort oder ganz bequem online kümmern sie sich um alles. Du brauchst dich um nichts mehr zu sorgen, denn die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen sie auch. Und das lohnt sich. VLH-Mitglieder bekommen im Schnitt 1.400 Euro vom Finanzamt zurück. Alles für einen fairen Jahresbeitrag, der sich nach deinem Einkommen richtet. Mehr Infos findest du auf vlh.de. Und jetzt geht's weiter mit Echtgeld TV.
Also Pfaff oder irgend sowas, was schwer nachvollziehbar ist, hattest du damals gekauft. Wir kommen ja nachher noch zu einer Aktie, die du in 2003 gekauft hast. Aber die letzte Aktie, die du in diesem Jahr, vielleicht auch in diesem Monat oder im letzten Monat gekauft hast, an die kannst du dich erinnern. Vielleicht war es aber auch ein Verkauf. Also deine letzte Transaktion, egal ob Kauf oder Verkauf, was war das und warum bist du da eingestiegen?
Call Maine, das ist so ein Frischeierproduzent. Die sind total günstig und die wollen auch nachhaltiger werden. Freilaufende Hühner, Schwerpunkt so Bio-Eier und so. Und das vom KGV sind die sehr günstig und die können auch stark wachsen, sind aber auch volatil, weil da kommt dann irgend so eine Hühnergrippe oder so. Also das, auch die Eierpreise, die schwanken total. Trotzdem habe ich da eine Position gekauft, ja.
Okay, nochmal den Namen der Aktie. Ich habe es eben nicht so ganz verstanden.
Call für California, C-A-L, und dann Maine für den Staat, den Bundesstaat in den USA. Die haben in mehreren Bundesstaaten Betriebe und die versorgen im Grunde das ganze Land. Die haben auch ganz bekannte Eierproduzenten, sowas, glaube ich. Eins heißt Eggland, so bekannte Eiermarken in den USA. Wenn du im Supermarkt gehst, das ist ein Großteil von denen.
Okay. Und zum Abschluss der siebener Eröffnungsrunde mit ein, zwei Einschüben heute. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Wow, dass man lange halten muss, um vom Zinseszins profitieren zu können, um kostenschonend da reinzugehen, Gebühren schon, Steuer schon. Also man muss diese Multibagger, man muss sie einfach laufen lassen. Also diese Vervielfacher, man darf da nicht aussteigen, weil wenn sie mal laufen, dann, also das ist der Wahnsinn. Du brauchst im Grunde nur eine Handvoll, du brauchst vielleicht nur zwei, drei oder sogar einen und das genügt vollkommen.
Ja, also auch für euch da nochmal als Erinnerung, in der Sendung mit Stefan Waldhauser hatten wir diese Geschichte von Warren Buffett, der das Ganze mal ohnehin mit einer Baseball-Analogie gebracht hat, aber da zugrunde liegend ist eben auch eine andere Scorecard, die er mal genommen hat. Und im Grunde genommen weiß man an der Börse eben, dass man nie einen Strikeout erleben wird, dass das Spiel eigentlich nie zu Ende geht. Der nächste Ball, die nächste Aktie kommt immer geflogen. Und man kann immer selber entscheiden, ob man die Aktie, die vorbeigeflogen kommt, dann nehmen will. Und damit steigen wir auch den Sieben-Fragen-Teil verlassend. Mal sehen, ob wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben für ein paar zusätzliche Fragen. Denn 7+3 dauert ja nicht länger als 73 Minuten. Also eine Disziplinarmaßnahme, insbesondere für mich. Aber wir steigen jetzt mal bei dem ersten Wert ein. Und wer Tim Schäfer kennt, der weiß, dass wir über diese Aktie sprechen müssen. Auch wenn der geneigte Echtgeld-TV-Zuschauer natürlich sagt, aber die hatten wir doch erst im September und im Oktober mit dem Update nach den Zahlen. Ja, aber an dem, was wir jetzt besprechen, können wir eben auch das sehr, sehr gut umschreiben und beschreiben, was Tim mit der Begrifflichkeit, die mir da eigentlich am gegenwärtigsten ist, nämlich Buy and Hold extrem, sehr, sehr gut umschreiben kann. Und damit sind wir angekommen bei dem ersten Titel und damit sind wir angekommen bei der Netflix-Aktie. Tim, du hast mir gerade im Vorgespräch und wenn jetzt alles mit der Überlieferung aus New York geklappt hat, dann blenden wir diese Abrechnung im Grunde genommen auch ein. Du hast eben schon gesagt, dass du diese Aktie im Jahr 2012 dir gekauft hast. Im Jahr 2012, als also der Umrechnungskurs, ne, es gibt ja ein paar, also Tim hat zu einem anderen Preis gesagt, als den ich euch jetzt sage, aber der um Split bereinigte Preis zurückgerechnet, der ist eben ungefähr im Bereich von 10 bis 12 bis 13 Dollar gewesen. Die Aktie von Netflix hat im Jahr 2012 mit einem Aktienkurs von 13,23 Dollar beendet. Damals hat Tim eben zugeschlagen. Naja, und wenn ihr euch so anguckt, dass er wahrscheinlich so irgendwie zwischen 10 und 13 Dollar gekauft hat und Buy and Hold extrem betrieben hat, dann seht ihr, dass ein Ten-Bagger da eigentlich ein kleines Brötchen ist gegenüber dem, was Tim mit dem Buy and Hold Extrem mit der Netflix-Aktie gemacht hat. Denn wenn ich es richtig weiß und das richtig immer wahrgenommen habe, dann hast du alle Aktien über die ganzen Splits, Tim, durchgehalten und bist immer noch mit der Position von damals investiert. So, und jetzt sind wir im Jahr 2012. Jetzt sind wir im Jahr 2012 bei einem Unternehmen, was damals 3,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat und was damals einen kleinen Gewinn von 17 Millionen US-Dollar gemacht hat. Weißt du noch, was dich damals zu dem Kauf deiner 5.000-Euro-Position in Netflix bewegt hat?
Ja, ich war damals auf so einer Hedgefonds-Konferenz von dem Whitney Tielsen und der war erst short und dann ist er long gegangen. Und die Aktie ist damals eingebrochen um 70%. Ein toller Wachstumswert, ohne Schulden, profitabel, was du ja im Grunde angesprochen hast. So schlimm war die Krise nicht. Die wollten ins Ausland expandieren, das kostet halt Geld. Und da haben die Aktionäre dann kalte Füße bekommen und haben gedacht, meine Güte, jetzt rollt er das aus in viele Länder. Im Grunde ins komplette Ausland wollte er gehen. Und dann hat er noch die Preise erhöht für den DVD-Versand. Damals gab es noch diese roten Kuverts. Und da gab es halt so eine Sorge, da ist die Aktie halt eingebrochen und 70%. Und das ist das Tolle, wenn du so eine Wachstumsaktie hast, die einbricht. Und das war fundamental, die hatten einen riesen Kundenstamm. Das war irgendwo, hat das keinen Sinn gemacht, die Bewertung pro Kunde. Weil da gab es damals Konkurrenten, die waren teurer, deutlich teurer. Ich glaube im Hulu-Umfeld gab es Konkurrenten, die waren aber Private Equity. Die hatten eine Bewertung, das war absurd, viel mehr. Insofern hat es keinen Sinn gemacht, wo Netflix da abgestürzt ist damals.
Und ich meine, man muss es ja immer für Jüngere. Und ich habe jetzt selber ein paar jüngere Leute in ihren 20ern im Team. Wenn ich dann an 2012 denke, da waren die irgendwo so gerade im Teenie-Alter angekommen. Die kennen zwar noch DVDs, aber damals war das eben ein sehr intensives Business. Es gab Geschäfte, wo man sich DVDs oder andere Speichermedien ausleihen konnte, sogenannte Videotheken. Eine große in den USA war beispielsweise Blockbuster, auch börsennotiert. Und da kam dann dieses kleine Unternehmen mit den roten Briefumschlägen an, wo man sich eben, und das war der Unterschied, also und auch die wirkliche Innovation zu einer Videothek, wo man sich eine Liste mit Filmen anlegen konnte. Und davon hatte man dann bis zu 3 Filme beispielsweise zu Hause. Und wann immer man eine DVD zurückgeschickt hat, was aufgrund der Größe und der Umschläge natürlich sehr praktisch war, kam die nächste DVD zu einem nach Hause und man konnte relativ gut Filme auch durchgucken. Hat jetzt nicht immer an dem Tag, an dem man einen bestimmten Film sehen wollte, da ist der Komfort heute höher im Streaming, den Film bekommen, den man haben wollte. Aber es hat ganz gut funktioniert und es war gegenüber normalen Videotheken eben eine deutliche Ersparnis. Weißt du noch, wann die damals umgestellt haben von DVD-Versand auf Streaming? Und irgendwann haben sie ja vor 1, 2, 3, 4 Jahren auch den letzten wirklich DVD-Kunden dann auch darüber informiert, dass sie das jetzt leider beenden. Aber irgendwann ging es ja los mit der Streaming-Intensivierung. War das zu der Zeit, als du gekauft hast?
Ja, die hatten schon Streaming 2012, ja. Die haben gesagt, ja, das bauen wir aus, das Streaming, das machen wir noch größer. Und die haben dann damals den Postversand verteuert, weil die haben gemerkt, okay, Streaming ist die Zukunft.
Und dann sieht man hier eben, also gerade bei den ein paar Zahlen sehr, sehr schön, wie sich dieser Umsatz dann von 3,6 binnen 5 Jahren in 2017 eben schon auf 11,7 Milliarden gesteigert hatte und dann 3 Jahre später eben nochmal knapp verdreifacht hatte, nämlich in 22 dann schon 31 Milliarden erreicht hat. Und worauf ich ja immer ganz gerne hinweise, ist so der Blick in diesem oberen Block dieser Ansicht, dann auch mal darauf zu richten, was eigentlich im Bereich der Nettomarge, also das, was das Unternehmen nach allen Kosten, nach Steuern aus diesem ganzen Umsatz herausziehen kann. Und da ist man mittlerweile eben bei sehr beeindruckenden 20% auf einer Ganzjahresebene, nämlich auf Basis der zurückliegenden 12 Monate angekommen und ist bezogen auf beispielsweise die Quartalszahlen, die für den September, also fürs dritte Quartal 24 ja schon vorliegen, mittlerweile bei 24% angekommen. Und das war keine Eintagsfliege, sondern das gesamte Jahr 2024 zieht sich im Grunde genommen mit einer richtig, richtig umfangreichen und ordentlichen Marge im Bereich von um die, 24% so durch. Also das ist schon sehr beeindruckend, was man hier auch mittlerweile, Produktionskosten waren ja immer eine große Sorge, Tim, hier auf der Marge so erreicht hat.
Ja, es liegt an der Skalierung. Die haben ja fast 300 Millionen zahlende Abonnenten. Wenn du da dazu gewinnst jetzt Abonnenten, dann sind ja die Mehrkosten, also für den Film, das ist ja, die können einfach im Grunde, dass die Gebühren, die sie kassieren pro Neuabonnenten, das geht direkt unten in den Gewinn rein. Deswegen sind die halt drauf und dran, halt im Ausland, um mehr Abonnenten zu gewinnen, und die Skalierung ist der Wahnsinn. Als Weltmarktführer, die haben das echt gut gemacht, also das ist unglaublich. Und die anderen haben alle zu kämpfen, viele haben zu kämpfen. Ich glaube, keiner gibt 17 Milliarden aus für neue Filme im Jahr oder so. Vielleicht Amazon kann noch mithalten, aber für die ist das ja gar nicht das Kerngeschäft. Das ist nur so ein Add-on für diese Prime-Members, dass die da kostenlos streamen können. Und die Disney haben auch ganz schön zu kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob die profitabel sind mit ihren ganzen Streaming-Kanälen. Das ist nicht so einfach, das Business. Aber wenn du da ganz vorne mit dabei bist, hast du viele Vorteile.
Ja, und der Punkt, den du eben schon angesprochen hast, also jeder Kunde, der jetzt im quasi noch oben drauf kommt, der zahlt eben nur die Grenzkosten, die so ein Kunde verursacht, die liegen eher im Cent-Bereich, vielleicht einmal im Bereich der Customer Acquisition Costs sind sie vorne, aber das ist eben eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Der Umsatz kommt oben drauf und wir betonen es deswegen so, wir hatten diese Aktie, Christian und ich, schon Anfang des Jahres besprochen. Wir haben es dann zweimal bisher über Discount-Zertifikate abgedeckt, die auch sehr, sehr gut laufen, weil ich da einfach gesagt habe, ich bin jetzt mal ein bisschen geizig, weil der Titel schon wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Und wir kommen ja gleich noch ein bisschen zur Bewertungssituation und auch der Frage, ob du im Moment nochmal kaufen würdest. Aber ich will nochmal das in Erinnerung rufen und auch wie in der Februar-Sendung, habe ich im September und Oktober nicht getan, aber hier auch in der Sendung mit Tim gerne nochmal vorlesen, diese Kommunikation, die im Februar eben, die wir im Februar schon hatten und wo ich dann ja ein Mega-Bullcase mal auf die Netflix-Aktie aufgemacht habe, das nochmal in Erinnerung. Wenn wir weiterhin gute Arbeit leisten und uns kontinuierlich verbessern und uns gleichzeitig in neuen Bereichen wie Werbung und Spiele etablieren, glauben wir, dass wir viel mehr Raum zum Wachsen haben. Der Markt für Pay-TV, Film, Spiele, Markenwerbung hat ein Volumen von über 600 Milliarden Dollar. Markenwerbung und Netflix macht heute nur etwa 5% dieses adressierbaren Marktes aus. Unser Anteil am Fernsehkonsum liegt in allen Ländern immer noch unter 10%. Aber alles beginnt mit dem Verbraucher. Denn wenn wir unsere Mitglieder begeistern, können wir mehr Engagement, Umsatz und Gewinn erzielen als die Konkurrenz, so schaffen wir es, ein immer wertvolleres Unterhaltungsunternehmen für unsere Mitglieder, Inhalteproduzenten und Aktionäre, das im Laufe der Zeit wachsen und stärker zunehmen wird. Und das waren die Zeilen aus der Präsentation von damals. Und dann habe ich ja in der Tat ein wenig gerechnet. Und damals, im Februar, ihr habt die Quartalszahlen fürs erste Quartal hier vor euch, da stand ja noch gar nicht fest, dass die auf einmal 25% Marge machen würden. Da habe ich seinerzeit mit einer Marge von 30% gerechnet. Und damals eben auch mal in den Raum gestellt, dass man wachsen wird. Werbung ist ein Thema. Die Spiele, nutzt du, Tim, nutzt du die Spiele, die auf der Netflix-Plattform angeboten werden?
Nein. Und dann machen sie ja noch mehr Live-Events, so Boxkämpfe und so. Das hatten sie früher nie gemacht.
Kommt am Wochenende.
Ja.
Kommt am Tag nach diesem Video, ist der kämpft Mike Tyson gegen irgendjemanden, der angeblich irgendwie berühmt ist.
Ja, Influencer, das ist ja so ein Influencer, gell?
Ich gehe davon aus, dass er ganz furchtbar auf die Schnauze bekommen wird. Wenn ich eins in meinem Leben niemals machen wollen würde, und da wäre relativ egal, wie viel Geld man mir bietet, ist in ein eingeseiltes Viereck mit Mike Tyson zu gehen und der Aussicht, dass der zuhauen darf. Das würde mir im Leben nicht einfallen, aber der macht das, also Live-Events ist ein Thema und von daher, wer das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher nachgucken will, der soll bitte in der Februar-Sendung noch mal nachgucken, wir blenden es irgendwo hier ein, aber da ging es um diesen Bull-Case, der damals eben auch dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen beim Umsatz noch deutlich wachsen kann, weil es in andere Bereiche reingeht, weil der Bereich, der Markt generell auch noch wachsen wird. Und damals war eben so die Aussicht auf 297 Milliarden, also knapp nochmal eine Verzehnfachung auf Basis des heutigen, was es gibt, eine Marge von 30%, also 89 Milliarden US-Dollar an Nettogewinn. Und bei kalkulierten, Netflix kauft auch Aktien zurück, nicht mehr 427 Millionen Titel, wie es im Moment der Fall ist, sondern dann nur noch 400 Millionen, eben einen damals errechneten Gewinn pro Aktie von 222 US-Dollar. Okay, nochmal, im Jahr 2033, also wirklich auch eine Brille. Aber spätestens dann machen Tim und ich nochmal eine Sendung und gucken mal nach, wie das so gelaufen ist. Aber wie ist so dein langfristiges Thema bei dem Titel und wie beurteilst du auch die aktuelle Bewertungsrelation? Diese Aktie, die mit einem KGV von 45 und einem Price-to-Free-Cashflow von knapp 50% im Moment gerade Wachstum hin, Wachstum her, alles andere als günstig ist.
Ja, ist schon teuer, aber du hast halt immer wieder so starke Rückfälle bei vielen Wachstumsaktien und das sind halt dann die Chancen, wenn so ein schwaches Quartal kommt, irgendein Problem taucht auf, die werden gehackt oder irgendwas stürzt ab. Und das ist dann halt, da muss man dann Mut haben. Amazon ist ja auch mal eingebrochen um 90%. Der Anfang war schwer. Das sind bei diesen ganzen Wachstums-Online-Kisten Riesenchancen. Eine McDonald's ist mal eingebrochen vor ein paar Jahrzehnten um 70% vom Hoch. Sowas gefällt mir dann halt. So ein starker Einbruch bei einer guten Firma. Das ist dann halt ein Geschenk. Jetzt würde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen. KGV 45, also ist ja keine Value-Aktie, aber eine Krise, das wäre halt was.
Also wir sehen ja auch im Chart, wenn die Aktie irgendwie mal wieder so eine Bewegung macht, wie beispielsweise im Jahr 2021, als der Aktienkurs jetzt kurz in Euro denken, von knapp 600 Euro auf dann in den Bereich, wo sind wir hier, auf unter 200 gegangen ist. Also wenn sich so eine Aktie halbiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal dahin zu gucken und auch zu überprüfen, ist denn dieser Bull Case, den ich eben so in den Raum gestellt habe, ist die grundsätzliche Erwartungshaltung, das Potenzial immer noch da oder hat sich daran möglicherweise auch was geändert, was ja auch ein Grund dafür sein kann, dass der Kurs so ist. Ich habe es in dem Jahr ja zum zweiten Mal so umgesetzt, dass ich hier ein Discount-Zertifikat gekauft habe, was erst bei einem Aktienkurs von 600 US-Dollar dazu führen würde, dass ich diese Aktie eingebucht bekomme. Und wenn das eben binnen halben Jahres nicht passiert, dann vereinnahme ich zumindest einen 10%igen Ertrag. Damit komme ich auch ganz gut klar. Man muss aber auch sagen, dass ich in diesem Jahr die Performance, die eine Netflix-Aktie gemacht hat, und das sind eben in diesem Jahr, ja, also in den letzten 12 Monaten immerhin 83%, die habe ich da eben nicht gemacht. Mit dem Kauf, den ich im Februar getätigt habe, waren es die ersten 10%. Seit dem Kauf im September sind es jetzt auch nochmal knappe 9%. Tim sagt auch selber, er würde im Moment nicht kaufen. Aber Tim, du hast diese Position eben komplett, und das nochmal Buy and Hold extrem, du hast komplett durchgehalten und bist jetzt eben nicht mehr mit einer 5.000-Euro-Position unterwegs, sondern die Position ist bei dir in welchen Bereichen?
550.000, also locker über 10.000%. Und ach so, wenn du jetzt nochmal den Chart anschaust, du siehst auch immer wieder so Einbrüche, so kleinere, so 20% Korrekturen, ja, das kann man auch machen. Oder 25%. Die passieren ständig. Und das ist komplett normal. Die haben ein schwaches Quartal, senken mal den Ausblick, haben mal hohe Kosten. Und da kann man dann einsteigen. 20-30% Einknick vom Hoch. Kommt ständig vor, ständig. Bei allen Aktien im Grunde.
Das passiert und deswegen ist es eben in der Tat auch eine gute Sache, sich so eine Sachen mal hinzulegen und das Ganze dann beispielsweise auch über eine Limit-Order, die dann sofort ausgeführt wird, umzusetzen. Oder wir zeigen es bei einer Netflix eben so im spätestens halbjährigen Rhythmus. Also von daher, die nächste Netflix-Sendung, die wird es dann eben auch geben, wenn das Discount-Zertifikat fällig geworden ist. Weil es wird dann offensichtlich zur Fälligkeit voll zurückgezahlt, weil im Moment ist nicht so richtig absehbar, dass diese Aktie auf dann notwendige 600 US-Dollar fällt. Und das Ganze könnt ihr euch hier bei dem Emittenten dieses Produkts bei HSBC auf der Website auch relativ einfach angucken. Und naja, für mich bedeutet es jetzt, dass ich bis zur Fälligkeit auf Basis des aktuellen Standes zumindest noch eine Rendite von 6,27% mache. Das ist bezogen auf das, was ich schon gemacht habe. Jetzt nicht mehr so viel, aber im Grunde genommen, also wir wollen es ja jetzt auch nicht überstrapazieren mit der Häufigkeit, mit der wir über Netflix, mit der wir über ein mögliches Discount-Zertifikat auf die Netflix sprechen. Wir könnten es auch alle 3 Monate machen, aber alle 6 Monate reicht uns. Und wenn wir dann mal so eine programmatische Ergänzung haben, wie den Tim, dann muss die Aktie einfach besprochen werden. Also das wäre im Grunde genommen eine Todsünde gewesen, das hier nicht zu tun. Weil wie oft kann man denn mit jemandem darüber sprechen, der einen 100-Bagger im Depot hat?
Ja, das Ziel ist halt noch mehr.
Und das ist eben auch das, also die nimmt ja auch einen ganz ordentlichen Batzen jetzt mittlerweile in deinem Depot ein, ne?
Ja, das ist, glaube ich, was weiß ich, 17% oder so vom Gesamtportfolio. Müsste ich nochmal nachschauen, aber es ist schon, aber das ist okay, weil ein paar Schwerpunkte zu haben, ist kein Problem. Viele denken zu oft nach, immer ihre besten Aktien zu reduzieren oder Teilmitnahmen oder und das ist der große Fehler, glaube ich, zu schnell auszusteigen. Man muss sowas einfach laufen lassen, weil die Vervielfacher, wenn der da nochmal 10% steigt, das ist von meinem Ursprungswert, das ist so viel, das ist unglaublich. Zum Beispiel jetzt, was ich habe, CDS Eventim, die zahlen mir jedes Jahr an Dividenden, was ich ursprünglich mal eingesetzt habe. Jedes Jahr kriege ich das. Meine Dividendenrendite ist 100%. Ist der Wahnsinn, oder? Also.
Ja, das ist super. Also so eine Aktie habe ich auch. In der Tat, bei mir ist es auch ein Titel, der zahlt mir jedes Jahr den Kaufpreis. Jetzt im Moment, glaube ich, zahlt er meinen halben Kaufpreis, aber das ist auch schon ganz in Ordnung. Und das sind schöne Entwicklungen, die man da eben haben kann, wenn man einen Multibagger im Depot hat und den dann eben hält. Aber ich muss jetzt hier schon nochmal nachfragen, das fällt mir nämlich gerade nochmal ein. Also auch so eine Phase. Ich meine, wenn man so eine Position im Depot hat und die ist jetzt irgendwie eine halbe Million Dollar sind es bei dir, ne?
Mhm, ja.
Die ist eine halbe Million Dollar wert. Also Dollar, Euro ist alles egal. Wenn sich so ein Ding um 60% ermäßigt, ist es in beiden Währungen unangenehm. Wie bist du in der Phase, die ja noch gar nicht so lange her ist, damit umgegangen, als du auf einmal gesehen hast, Mensch, die Position damals wahrscheinlich so im Bereich 400.000 US-Dollar wert, die hat sich dann mal eben um 40% reduziert und war auf einmal nicht mehr 400.000 wert, sondern im Bereich von 150.000, 180.000. Das hat dich in der Phase auch selber überhaupt nicht nervös gemacht?
Ja, was heißt nervös? Vielleicht habe ich ist ja toll ist es jetzt nicht, aber was willst du machen? Das muss man aussitzen. Das gehört an der Börse dazu. Du hast ständig so Korrekturen und mal Crashes und das gehört dazu. Deswegen kriegst du ja auch ein Premium, eine Mehrrendite als beim Tagesgeld oder bei Staatsanleihen. Der Schmerz zwischendrin und die Panik und die Angst, das sind ja zum Teil auch irrationale Verkaufswellen dann. Weil das macht keinen Sinn, dass dieser abstürzt. Man sieht ja, wie schnell es wieder nach oben ging. Also das gehört zur Börse dazu und das muss man ertragen können. Dann kriegt man auch entsprechend eine Mehrrendite. Also ich war ja damals noch immer deutlich im Plus. Und ich habe gewusst, dass ich schon eine Chance zum Nachkaufen. Aber weißt du, ich habe schon so einen großen Schwerpunkt dort. Ich habe da nicht noch mehr eingesetzt. Hätte ich eigentlich tun sollen. Aber wenn es meine Nummer 1 Aktie ist, weißt du,
Ja, ja. Mich interessiert es, und deswegen frage ich hier so ein bisschen penetranter auch nach, weil du hast vorhin die Erfahrung mit einem neuen Markt angesprochen. Wir haben Unternehmen besprochen, du hast eine Brocard Software, den Titel habe ich übrigens Ewigkeiten schon nicht mehr gehört. Ich habe eine Metabox mit reingebracht. Du hast darüber hinaus noch eine EMTV, die kennen die Mid-20er wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr. Das war damals eine filmrechte Firma, die sich auf einmal auch, ich meine, verhundertfacht hatte. Und es gibt die berühmte Geschichte, dass eine Frau von einer Kreuzfahrt zurückkam und auf einmal mehrfache Millionärin war, weil sie eine Position in dieser Aktie hatte, die sich auf einmal vervielfacht hatte. Aber du hast eben auch diese Entwicklung schon mal gehabt, dass eine Aktie, wenn sie von 600 Euro kommt, nicht bei 167 zwingend den Turn machen muss, sondern dann auf 100, auf 50, auf 10, auf 5. Fällt. All das hast du schon erlebt. Deswegen auch die Frage, warum du da, also auch bei so einen prozentualen Größen und bei so einen Klumpen, die es dann eben in deinem Depot beinhaltet, an diesem radikalen Buy and Hold festhältst.
Ja gut, das ist der Weltmarktführer und die verdienen viel Geld, was du angesprochen hast. Die haben überschaubare Schulden. Die Abonnenten sind 2 Stunden jeden Tag auf dem Dienst, 2 Stunden ihrer Zeit investieren die und genießen die Filme und die Spiele und die Live-Events und so. Das ist schon, die sind schon extrem erfolgreich und das ist also keine Luftnummer. Am neuen Markt gab es viele Firmen, die hatten kaum Geld, die haben kaum was verdient, sogar hohe Schulden zum Großteil gemacht und hohe Verluste. Das ist ein anderes Kaliber hier.
So. Und jetzt haben wir den Titel, glaube ich, breit genug, aber vor allen Dingen auch mit einem Erfahrungswert von Buy and Hold extrem besprochen und kommen jetzt zum zweiten Titel. Du hast gewählt die Bank of America. Aus welchem Grund ist das für dich eine deiner Top-Aktien? Ist sie die zweithöchst gewichtete oder die dritthöchst gewichtete in deinem Depot?
Ja, zweithöchst gewichtete. Ja, weil sie einfach günstig ist. Das ist ein Value-Wert. Wenn du dir hier die Bewertungen anschaust, was haben wir denn im Kursbuchwert? 1,3 oder sogar noch weniger. Das heißt, ein bisschen über dem Buchwert notiert die, eine der größten Banken der Welt. Du hast eine Dividende, die ordentlich ist. Du hast Aktienrückkäufe. Die profitieren vom Wohlstandsgewinn. Die Leute wollen ihr Eigenheim kaufen. Die nehmen Kredite auf. Also warum, es ist ein Wahnsinns Value-Wert, also aus dem Grund schon, schau dir mal die Dividende an, wie viel haben wir denn hier, 2,5% und dann Kursbuchwert, also ich glaube, und dann haben wir Deregulierung von Trump, die ist ja auch gut gelaufen, als der Trump gewählt worden ist, ich glaube, die ganzen Bankaktien sind sehr gut gelaufen am ersten Tag nach der Wahl.
Ich habe den Eindruck, alles ist gut gelaufen, außer Energieaktien.
Ja.
Also erneuerbare Energieaktien, sorry.
Ach so, ja, klar. Und Tesla ist gut gelaufen, weil das ein neuer Kumpel ist. Nee, aber Bankaktien ganz vorne mit dabei, weil die Deregulierung kommt. Ja, nach der Finanzkrise ist viel reguliert worden. Da gibt es ganz strenge, strikte Auflagen. Ich habe auch die Wells Fargo. Die hatten sogar eine Auflage, die durften, ich glaube, gar keine Aktienrückkäufe mehr machen, mussten alles sich genehmigen lassen, jede Dividendenausschüttung und so. Und die haben jetzt auch viel mehr Freiheit. Die hatten aber auch alle einen Skandal. Die haben alle krumme Dinger da gedreht. Scheinkundenskandale hatte die Wells Fargo. Bei der Bank of America gab es auch viele Aktionen, die nicht so einwandfrei waren. Das war auch so eine richtige Skandalnudel, waren die Banken. Und die haben sich bereinigt, die haben aufgeräumt, haben die Kosten im Griff und das ist nach wie vor reguliert. Du kann nicht einfach einer hergehen und so Hypotheken ausgeben, so ein Fintech oder so. Man braucht schon noch die Lizenzen da, um das zu machen und dafür gibt's die Banken eben. Und du hast ganz wenige Großbanken, du hast die JP Morgan, die sind weit vorne. Die sind auch gut gelaufen, sehr gut sogar. Dann hast du die Wells Fargo, die Citigroup und im Grunde hast du nur eine Handvoll, dann hast du noch 2 große Investmentbanken, Morgan Stanley und die Goldman Sachs und die teilen sich einen Großteil des US-Marktes auf und der Konkurrenzkampf ist gar nicht so enorm.
Ja, und die Gewinnentwicklung in der letzten Zeit, also auch wenn man das letzte Quartal sich so anguckt und dann so drüber liest, die war grundsätzlich auch erstmal ganz okay. Also verschiedene andere Banken haben ein bisschen stärker profitiert. Und Goldman Sachs hat im dritten Quartal irgendwie einen Gewinnanstieg von 45% gemeldet. Das lief, wie wir hier in der Übersicht ja auch sehen, bei der Bank of America ein bisschen schlechter. Frage, die in dem Zusammenhang natürlich kommen muss, ist Buffett. Warren Buffett ist ja Aktionär von auch der Bank of America, hat zuletzt aber neben der Apple ein bisschen untergegangen, aber auch sich von Anteilen der Bank of America getrennt. Das interessiert dich an der Stelle bei deinem Investment aber nicht so sehr.
Ja, im Rückblick war es ja auch ein Fehler. Schau dir mal die Rallye an die letzten Tage. Er sieht halt die Börsen, glaube ich, zu hoch bewertet. Das Durchschnitts-KGV beim S&P 500, wo sind wir denn? Fast bei 27 oder 28?
Auf jeden Fall von der Gewinnrendite her schlechter als die Rendite einer amerikanischen Staatsanleihe.
Ja, wir haben da, aus dem Grund geht er in Staatsanleihen. Er sieht halt eine Korrektur. Er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass Trump gewählt wird. Der will ja die Unternehmenssteuer noch weiter reduzieren. Damit pendeln sich vielleicht die KGVs wieder auf einem normaleren Niveau ein. Aber man muss schon sagen, die Börsen sind teuer bewertet. Deswegen so ein Value-Wert wie Bank of America, finde ich, also was für ein KGV haben wir denn bei dir auf der Liste? 12, 13?
Ja, hier haben wir jetzt gerade eins von 16, weil die letzten Werte offenbar nochmal so ein bisschen ungünstiger waren. Aber ich habe auch in anderen Tabellen und auch bei den Ausblicken immer schon wieder die Zahlen drin, wo es sich dann auch wieder stabilisiert und wo du auf eine andere Region kommst. Ich habe aber, weil du es angesprochen hast und weil ich in der Tat da auch zumindest mal kurz, ohne dass wir es besonders tief machen müssen, ich habe auch für euch an den Geräten zu Hause oder wo immer ihr auch gerade seid und das hört. Ich habe euch auch in die Unterlagen mal die Zahlen von der JP Morgan Chase, die wir zusammen in einer Sendung mit Christian und mit Pip Klöckner damals, da haben wir verschiedene Branchen Highlights besprochen. Ich hatte damals die JP Morgan Chase schon mitgebracht. Den Wert wollte ich euch zumindest da mal reinlegen. Und Tim hat ja auch schon gesagt, in der Tat auch gut gelaufen, ist dann der Marktführer. Scheint, ich sag's bewusst so, scheint im Moment ein wenig günstiger bewertet zu sein. Und da könnt ihr dann einfach das machen, was ich ganz gerne auch mache, so wie ich es jetzt in dem Video hoffentlich tue, nämlich zwischen den einzelnen Zahlen einfach mal hin und her blättern, um beispielsweise mal bei der Nettomarge zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze bei JP Morgan, wie entwickelt sich das bei Bank of America, um das miteinander zu vergleichen. Das könnt ihr, wenn ihr die Unterlagen herunterladet, machen. Das brauchen wir jetzt hier in der Sendung nicht zu vertiefen. Und das ist auch keine der drei Wunschaktien von Tim. Das wollte ich euch an der Stelle einfach deswegen mit reinlegen, weil wir, wenn wir über amerikanische Bankaktien hier bei Echtgeld gesprochen haben, wir häufig über die JP Morgan eher gesprochen haben. Aber die Bank of America ist eben dieser Buffett-Wert, hatten wir jetzt eben schon. Und ist, ja, also ich persönlich habe bei Bankinvestments ja generell immer so ein paar Berührungsängste. Habe jetzt im Echtgelddepot eine HSBC drin zu liegen, die ganz vernünftig sich entwickelt. Habe eine Bank of America nicht, konnte zum damaligen Zeitpunkt eine JP Morgan nicht kaufen. Im Nachhinein hätte ich es gerne gemacht. Und ja, bei Bank of America würde ich wahrscheinlich, glaube ich, auch dem Orakel aus Omaha nicht so sehr widersprechen, weil dieses Thema der hohen Bewertung, das ist ja etwas, was Buffett auf jeden Fall umtreibt. Und ja, wie siehst du ansonsten das Risiko, sofern du das da beurteilen kannst, in den Geschäften? Du bist ja in Amerika dann auch Bankkunde. Fällt dir da auf, wenn du durch die Straßen New York gehst oder wenn ihr am Wochenende Ausflüge machst, dass die Banken sehr pushy unterwegs sind im Bereich von Kreditkarten, Kreditvermittlung, Umschuldung und so weiter? Und auch den Zins setzen, dass es immer extremere Formen annimmt? Oder hast du da im Moment einen relativ entspannten Eindruck von deinem ja, von in deinem Lebensumfeld, New York City?
Ja, du kriegst schon ständig so Angebote, gell, so Kreditangebote, Umfinanzierung, Privatkredit und so. Jetzt Chance, irgendwie so Sonderrabatte und so, Kram schicken sie dir ständig. Das ist aber deren Geschäft, Kredite zu vergeben, gell. Und da arbeiten die überall dran, klar. Aber wenn du jetzt auch sowas Bank of America siehst, hast du auch immer wieder Korrekturen. Man muss ja jetzt nicht auf dem Multijahreshoch kaufen, sondern man wartet so eine Korrektur ab, so 10% Korrektur, 15%, 20%. Man sieht's ja hier, was du jetzt gut einblendest, Tobias. Da kann man immer wieder sowas mitnehmen, so ein schwaches Quartal, eine kleine Gewinnwarnung, vielleicht sogar ein Vorstandswechsel oder irgendwas, wo dann ein kleiner Knick da unten geht. Also das kann man immer schön abwarten, sowas.
Und wir können uns vor allen Dingen merken, die nächste Krise kommt bestimmt. Und wenn ein Unternehmen wirklich mal die Mutter aller Krisen erlebt hat, dann ist es der dritte Titel, den du mitgebracht hast, der dritthöchst gewichtete Titel in deinem Depot, eine Position, für die ich eine extra Folie heute erstellt habe, um den Tim Schäfer Gesamtzeitraum abzubilden. Denn diese Aktie, CTS Eventim, die hast du nicht im hier zur Verfügung stehenden Zeitraum zwischen 2009 und 2024 gekauft. Nee, CTS Eventim liegt bei dir seit 2003, liegt die Aktie bei dir im Depot. Wir gucken gleich nochmal in den etwas längeren Vergleich rein. Aber vielleicht fangen wir auch direkt damit an, dass du einmal nochmal kurz beschreibst, was die damals gemacht haben, weswegen du damals in diesen Titel eingestiegen bist und warum es dich bis heute eigentlich immer wieder freut, dass du dabei geblieben bist. Und natürlich auch, was du dir während der Corona-Phase gedacht hast, als es dem Unternehmen nun wirklich nicht so richtig gut gehen konnte.
Ja, also damals, ich hatte damals gelesen im Jahr 2003 einen Handelsblattartikel über CTS Eventim, über den Chef Klaus-Peter Schulenberg. Und das hat mich so fasziniert, da stand drin, dass der halt schon als Schüler die Band gemanagt hat in der Schule und dass er angeblich Kontakte hätte mit den Rolling Stones und in den USA total viele Bands kennt, auch persönlich. Und das war halt so ein Insider irgendwie und der ist halt total engagiert und Feuer und Flamme für die Branche, für das Entertainment-Geschäft. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja ein Riesentyp. Und dann habe ich das Geld zusammengekratzt, 2.500 Euro damals, habe das Ding gekauft und seit 2003 liegt das im Depot, viele Stocksplits und jetzt sind es 3.200 Aktien geworden. Einstmals hatte ich nur 400 Stück gekauft.
Also deine Aktienanzahl hat sich verachtfacht, seitdem du diesen Wert gekauft hast. Zu welchem Kurs hast du da gekauft? Wenn du die Kaufabrechnung da gerade nehmen, wir blenden die auch wieder ein, aber einfach, dass man es auch als Podcast-Hörer mal gehört hat.
6,25 €, aber das musst du ja bereinigen, Euro, ja.
Das wäre jetzt genau der nächste Schritt gewesen, weil wir haben ja gesagt, du hattest 400, du hast jetzt 3.200, das heißt, nochmal, es hat sich verachtfacht, aber damit muss man die 6,45 waren es ja auch durch 8 dividieren.
Ja.
Ne? Und damit ist dein Aktienkurs unter einem Euro. Du hast nachgerechnet, nämlich genau?
78 Cent. Ja.
Ja, da haben wir dann den nächsten 100-Bagger bei dir im Depot quasi gefunden, denn die Aktie notiert ja jetzt nicht bei 7,80 €, sie notiert auch gerade nicht bei 78, sondern mittlerweile eben auch darüber, nämlich bei 92 €, ist mit einem Kursgewinnverhältnis von gerade aktuell 26, 27 ganz ordentlich bewertet, also auch im historischen Vergleich jetzt nicht unter der Kategorie preiswert zu sehen, aber was man hier eben sagen muss, das Geschäft von denen geht ja weiter. Es gibt eine aus meiner Wahrnehmung heraus in Deutschland eine wirklich sehr, sehr, ja, komfortable Positionierung, weil es anderen Unternehmen trotz der entsprechenden Ankündigung nicht gelingt, sich als Vorverkaufsstelle so zu etablieren, die mitunter leicht unseriösen Züge in bestimmten Bereichen des Ticketverkaufs haben Sie aus meiner Beobachtung, ich habe in der letzten Zeit einiges an Tickets gekauft, abgelegt. Man kommt mittlerweile aus meiner Perspektive auch sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach zu den Homeprints, also zu den zu Hause ausdruckbaren Tickets, die man dann auch weiterreichen kann. Jetzt gerade zuletzt bei einem Konzert erlebt, wo ich keinen Drucker dabei hatte und natürlich verpeilt hatte, die Tickets auszudrucken. Also einem Kumpel schnell die Tickets rübergeschickt als PDF, der hat sie ausgedruckt und dann sind wir ins Konzert gegangen. Das ist eine sehr, sehr komfortable Geschichte und man ist eben sehr, sehr schnell auch gewesen, denn wenn ihr die Unterlagen seht, wenn ihr das Video jetzt seht oder als Podcast-Hörer rechts rangefahren seid, um mal kurz anzuhalten, dann seht ihr eben im Jahr 2019 1,4 Milliarden Euro Umsatz und der plumpste im Jahr 2020 auf 257 Millionen herunter. Und da wurde dann in der Tat auch mal ein Minus erwirtschaftet von 82 Millionen. Aber schon im Jahr 21 war das Unternehmen ja noch nicht bei besonders viel Umsatz, weil da war ja dann auch nochmal Lockdown und so weiter. Aber sie waren zumindest wieder bei 408 Millionen Euro Umsatz und haben auch wieder 88 Millionen mit einer Nettomarge von 21%, 88 Millionen Euro Gewinn gemacht. Sehr, sehr beeindruckend. Die Marge, die konnten sie dann nicht in dem Level halten, aber im Moment ist man so auf einer TTM, also auf Trailing 12 Months Ebene mit 12,44% unterwegs, hat also aus 2,5 Milliarden Euro Umsatz, der es in den letzten 12 Monaten war, beachtliche 316 Euro Gewinn gemacht. Und Tim hat quasi für jede seiner 3200 Aktien jetzt einen Gewinn pro Aktie, der ihm in irgendeiner Form zusteht, von 3,30 Euro. Und, das wollen wir bei der Gelegenheit auch nicht vergessen, das ist ja der Titel, wo du im Jahr mehr Dividende nach Steuerabzug, wenn ich das jetzt richtig gerade auch überblicke, mehr Geld erhältst, als du damals bezahlt hast, nämlich mehr als diese 2500 Euro.
Ja, das müsste man jetzt ausrechnen. Ich habe 3200 Stück, müssen wir mal schauen, wie viel die auszahlen jetzt im nächsten Frühjahr. Aber ich glaube, das ist mehr, als ich damals bezahlt habe. Ja, auf jeden Fall. Die haben aber auch so Überbrückungsgelder gekriegt, glaube ich, während der Krise vom Staat, gell? Weil das so schlimm war, die Pandemie. Und dann haben sie noch, die hatten noch so eine Vereinbarung mit der Bundesregierung für diese PKW-Maut oder LKW-Maut, da gab es einen Streit, da haben sie auch noch Schaden irgendwie, so Vertragsauflösungsschaden.
Den Steuerbonus?
Na, die haben dann von der Bundesregierung Geld bekommen, vom Verkehrsministerium, weil die ja dann doch diese Maut nicht einführen wollten und die hatten das schon
vor. Weil Andreas Scheuer einen Vertrag unterschrieben hatte in dem eigentlichen Bewusstsein, was ihm nicht so nachgewiesen werden konnte, aber mit deutlichen Warnungen aus dem Ministerium, diesen Vertrag doch bloß nicht zu unterschreiben, weil er möglicherweise nicht so durchgehen würde, weil aufgrund von EU-Richtlinien dieser Einführung widersprochen werden würde, was dann stattgefunden hat. Aber der Vertrag mit CTS Eventim war unterschrieben. Das hat uns alle 100 noch was Millionen gekostet. Also ein richtig, richtig dicker Batzen Geld. Und jetzt muss man auch mal sagen, ja, der Staat hat hier Unterstützungsleistung gegeben. Aber wir können ja auch mal was anderes uns angucken, was wir gerade bei deutschen Unternehmen auch mal machen könnten. Wir sehen hier eine Tax Rate Zeile. In dieser Tax Rate steht einfach mal eine Zahl zwischen 30% und 33% drin. Also hier werden Steuern aus diesem Unternehmen auch gezahlt in Höhe von 33%. Ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, auf was auch immer. Also jetzt, ich kann die Steuerzahlen gerade nicht sagen. Aber dieses Unternehmen sorgt eben auch dafür, dass dieses Gemeinwesen hier funktioniert. Wenn so ein Unternehmen dann in bestimmten Phasen und bei einem Veranstalter, ist ja logisch, dass der Probleme hat, wenn da dann geholfen wird, dann ist es im Grunde genommen auch eine aus meiner Sicht sehr, sehr faire Sache vom Staat, der ja im Grunde genommen der stille Gesellschafter eines jeden Unternehmers ist, weil er kann ja festsetzen, wie sein Gewinnanteil eigentlich ausfällt. Und wenn es dann mal in die andere Richtung geht, finde ich es eigentlich auch ganz in Ordnung, dass da unterstützt wird. Also man kann ja viel kritisieren, aber diese Fördermaßnahmen, die sicherlich partiell auch missbräuchlich benutzt wurden, aber die waren in Summe, glaube ich, doch relativ gut eingesetzt. Und ja, also von daher eigentlich eine ganz schöne Sache. Und du freust dich jetzt natürlich über A, dein Investment. Wie oft nutzt du denn selber, also auch so die Möglichkeiten, mit CTS Investem Ticket zu kaufen? Du bist ja ab und zu in Deutschland, jetzt nicht so regelmäßig. In den USA ist Ticketmaster das große Ding oder irgendwas anderes, was es da wahrscheinlich auch noch gibt. Wie intensiv nutzt du diese Angebote?
Ach so, jetzt gar nicht so sehr. Eher in den USA halt Live Nation, Ticketmaster, was du angesprochen hast. Ja, ich schaue mir mal ein Konzert an, aber jetzt auch nicht so häufig, weil ich auch sparsam bin. Und so, wenn du mal schaust, Broadway-Shows und so, das ist alles relativ teuer, auch Konzerte. Wenn Freunde mich ansprechen oder wenn wir mal ein Event haben, gehe ich natürlich hin, aber jetzt auch nicht jedes Wochenende oder so. Das ist mir dann auch zum Teil auch ein bisschen stressig, so. Also volle Hallen oder so ist manchmal auch nicht so, wenn es auch so laut ist und so. Aber es gibt schon tolle Shows, also, aber für mich ist es kein Muss. Manche gehen ja da jedes zweite Wochenende in irgendeine Aufführung.
Also ich hab da meine Taktik ein bisschen geändert. Ich hatte dich ja angefunkt, als ich das eine Mal in New York war, auch wegen Billy Joel, als ich da in den Madison Square Garden gegangen bin. Und also was eines meiner grandiosesten Konzerterlebnisse war. Und es ist eben, also da sage ich, das sind so Erinnerungen, die man sich so schaffen kann, die ein hohes Maß an Einzigartigkeit haben. Ich habe so viele Konzerte, wenn ich an die zurückdenke, wie sensationell die so waren. Ich habe letztens mit Freunden so eine Geschichte in einer Bar gespielt, wo es darum ging: Was sind eigentlich unsere Top 3 Konzertbesuche? Und dabei kamen so tolle Erinnerungen von allen Beteiligten am Tisch wieder nach oben. Und jeder hat sich im Grunde genommen da mit dem anderen über diese Erlebnisse gefreut. Und das ist ja auch das, der Christian hat das, glaube ich, hier in den Sendungen immer mal wieder gesagt, nach dem Motto, so der kleine Urlaub ins Glück, den man mit CTS Eventim und mit solchen Ticketanbietern oder überhaupt mit solchen Sachen eben machen kann. Und es geht eben bei 10 Euro mit einer sehr, sehr preiswerten Opernkarte los. Und endet dann ja irgendwie jenseits der mehreren hundert Euro für ein Ticket, wo man sich dann eben was ganz Besonderes gönnt. Wenn ich an Adele, wenn ich an die Taylor Swift-Konzerte hier in Deutschland denke, die ja, glaube ich, allesamt mehrere hundert Euro pro Konzertbesuch gekostet haben. Und CTS ist da immer schön mit bei und Katsching bei jeder Konzertbuchung.
Ja, nicht nur das, du hast ja noch die Olympiade, Fußball-Weltmeisterschaften und irgendwelche andere Events, also Festivals und viel, ja, die sind ja im Grunde überall unterwegs. Die haben ein stabiles IT-System. Bislang ist das verlässlich gelaufen und die können diese ganz großen Bestellmengen irgendwie gut abwickeln. Das ist clever aufgestellt, das System. Also das ist, ja, bislang gab es da noch keinen großen Hacking-Vorfall oder Zusammenbruch oder Diebstahl, also ich habe da noch nie was gehört in der Richtung.
Wir haben ja jetzt in der Sendung hier schon diverse Male über den ein oder anderen Kurseinbruch gesprochen und wir gucken uns natürlich auch noch mal an, wie eigentlich so der Kurs von CTS in den letzten 10 Jahren so gelaufen ist. Und da gab es ja auch den ein oder anderen deutlichen Kursrückgang, natürlich dann auch während der Corona-Zeit, als es dann eben mal aus dem 55er-Bereich runterging bis in die Niederung. So stark ging es da gar nicht runter, von 33 Euro. Also das war eigentlich gar nicht so richtig doll schlimm, wenn man sich das mal vergegenwärtigt.
Ja, na trotzdem, also man hat gewusst, die überleben das, die haben vom Staat Hilfen gekriegt. Was machen die dann, vielleicht noch Kurzarbeit oder so? Kosten gesenkt. Das war also auf jeden Fall ein Rabatt nach Volkskonzern führend in Europa. Die haben ja so viele Konkurrenten im Ausland gekauft, in der Schweiz, Italien. Haben die enorme Synergien geschaffen und also die machen ja beides, nicht nur den Ticketverkauf, sondern auch mehr und mehr, immer mehr Events, Sportevents und alles mögliche in ganz Europa, und jetzt expandieren sie ja noch nach USA und bauen da auch noch was auf und wollen im Grunde Live Nation da angreifen in deren Heimat, und das ist der größte Entertainment-Markt der Welt. Also ich kann mir da noch einiges vorstellen von denen.
Und ich hatte es ja eben schon gesagt, dass wir bei CTS Eventim hier eine Standardansicht haben, aber es gibt jetzt quasi noch die Tim Schäfer Ansicht, weil wir bei Guru Focus eben auch die Möglichkeiten haben, etwas länger zurückzublicken. Und hier ist jetzt mal quasi die komplette Börsengeschichte auf der Wand, dann ein bisschen kleiner dargestellt, weil da eben eine ganze Menge auch drin ist. Also das könnt ihr euch auch noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Und da an die Zeit, es war der August 2003, wo Tim eben zugegriffen hat und wo er diese Aktie für die besagten 78 Cent gekauft hat. Schon im Dezember 2003 war er damit einigermaßen happy, war aus diesen 78 Cent, die eben splitbereinigt waren, ne? Es waren so, 6,45, wenn ich das richtig im Ohr hatte, dann war diese Aktie im Dezember 2003 wahrscheinlich schon so auf 10 Euro gestiegen. Also Tim war da schon gut gelaunt, aber über die Jahre hinweg wurde die gute Laune immer noch besser und jetzt ist sie eben bei 92 Euro angekommen bei einem damaligen Investment von gerade mal 2.500 Euro oder den eingesetzten 78 Cent pro Aktie. Ich wollte auf eine Sache mit dir nochmal zu sprechen kommen, die hatten wir in dieser Sendung noch gar nicht. Wir haben auch noch gar nicht hier drüber gesprochen. Die ist aber, glaube ich, bei einer CTS Eventim. Ich habe mal die etwas besser sichtbare Form genommen. Aber auch auf der anderen Seite war erkennbar, dass diese Unternehmung eine Sache immer ganz gerne gemacht hat, nämlich Dividende gezahlt hat, wenn es denn die Möglichkeit dazu gab. Wir haben dann auch mal ausgesetzt, nachvollziehbarerweise, haben auch haben immer auch mal wieder gekürzt, wenn das Geschäft ein bisschen schlechter lief und wenn man vielleicht auch ein paar Investitionen vorhatte und hat dann eben eine aktive Dividendenpolitik gemacht, also nichts im Bereich Weg zum Aristokraten. Aber eine Sache haben sie nie gemacht und bei den Rücksetzern und den damit zu verzeichnenden Bewertungsunterschieden wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen für ein Unternehmen, was ja mit knapp 1,4 Milliarden Euro Nettoliquidität im Moment ausgestattet ist, habe ich auch noch nicht erwähnt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal auf die Idee zu kommen, Aktien zurückzukaufen. Haben die nie gemacht. Die 96 Millionen Aktien, die es seit Anfang an gibt, die sind es immer geblieben, hat man nie gemacht. Wie siehst du es bei der CTS? Wäre das, wenn die Aktie vielleicht mal unter 20 oder unter 15 im KGV fällt, für dich etwas, was du von einem Vorstand hier erwarten würdest, vielleicht auch mal ein paar Aktien von der Börse zurückzunehmen zu günstigen Preisen? Und wie stehst du generell zum Thema Aktienrückkäufe?
Ja, klar, das ist also schon eine feine Sache. Aber ich kann also dem da nichts vorwerfen, dem Vorstand, weil der hat einen exzellenten Job gemacht. Das ist eine der besten Aktien aus Deutschland. Insofern bin ich komplett zufrieden und kann nur applaudieren. In Deutschland ist das nicht so groß, das Thema Aktienrückkäufe. Da ist mehr das Thema Dividenden oder Sonderausschüttung oder irgend so. Das ist mehr so ein amerikanisches Thema. Das ist super geführt und die haben da alles richtig gemacht. Also ich bin mehr als zufrieden. Die Aktie ist der Wahnsinn. Also vielen Dank an den Klaus-Peter Schulenberg. Ich glaube, der hat seine Anteile auch in eine Stiftung getan und so. Also der Typ ist der Hammer.
Wie siehst du es ansonsten? Also wenn wir jetzt mal die drei Titel, die wir besprochen haben, hier an der Stelle drei Titel sein lassen und einfach mal zurück in den Plauderteil auch kommen. Ein paar Minuten haben wir noch übrig. Generell Aktienrückkäufe, wie bewertest du es? Was hast du da auch für Erwartungen an die Unternehmen? Ist dir der Preis, zu dem das Unternehmen dann zurückkauft, egal? Oder findest du es auch kritikwürdig und kritisierenswert, wenn, wie beispielsweise bei Apple, auf einmal zu KGVs jenseits der 30, jenseits der 35 weiterhin Liquidität dafür genutzt wird, Aktien zurückzukaufen und nicht in höher verzinsliche Staatsanleihen zu legen, um dann vielleicht auch günstigere Kursniveaus oder interessante Übernahmetargets einfach mal ohne Fremdkapitalaufnahme übernehmen zu können?
Ja, also ja, das muss schon Sinn machen, also zu günstigen Kursen Aktien kaufen und zu teuren Bewertungen eben nicht. Der Warren Buffett macht das ja gut. Ich glaube, zum 1,3-fachen Buchwert oder darunter will er kaufen, hat es jetzt auch zurückgefahren, weil die Bewertungen hoch sind, macht selbst davon jetzt keinen Gebrauch mehr von den Aktienrückkäufen. Das sollte schon vorsichtig sein. Und da muss man drüber nachdenken als Vorstand. Also zu hohe KGVs braucht man da nicht bezahlen. Das macht keinen Sinn. Ist eine feine Sache, weil eine Dividende musst du als Anleger versteuern. Und ein Aktienrückkauf ist eigentlich steuerschonend. Also es ist eigentlich von Vorteil, wenn man das clever einsetzt, das Instrument. Auf jeden Fall ist das eine super Sache.
Ja, und bei Buffett konnte man ja jetzt gerade auch feststellen, dass er nicht nur die Bank of America und die Apple-Aktie zu von dir angesprochenen Rekordbewertungen, Rekordkursständen auch partiell verkauft hat. Er hat in der Tat auch aufgehört, eigene Aktien zurückzukaufen, was vor dem Hintergrund, dass die operativen Geschäftseinheiten noch ganz gute Ergebnisse erwirtschaften, eigentlich einigermaßen erstaunlich war. Denn die operativen Ergebnisse, wenn man sich dann anguckt nach dem Motto, was hat er in seinem Depot, was ist an Liquidität beziehungsweise an Staatsanleiheninvestments vorhanden, ist eben im Moment verglichen mit dem operativen Ergebnis unter einem Faktor von 10 wieder mal gefallen. Und das gab es in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal, aber es ist eigentlich eine Relation, wo er eher gekauft hat. Er hat früher eher mal bei einer 12, bei einer 13 aufgehört zu kaufen. Jetzt hat er bei einer 9,3, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, die ich selber ermittelt habe, aufgehört, diese Rückkäufe durchzuführen. Also bei Buffett merkt man aus meiner Sicht schon eine extreme Skepsis vor dem Hintergrund der Aktienmarktbewertungen, die er einfach hat und wegen derer er eben auch diese Rekordliquidität von 325 Milliarden US-Dollar in den eigenen Büchern hat. Wie siehst du das im Moment? Baust du im Moment eher auch mal ein größeres Polster an Liquidität auf oder sagst du eigentlich, günstige Unternehmen, zum Beispiel den von dir angesprochenen Eierproduzenten, gibt es immer und irgendwas Günstiges kaufst du dann eben immer und machst es auch?
Ja, richtig. Also ich kaufe ständig zu. Auch halt schaue ich mir so Krisenfälle an, wo sie so richtig eingebrochen sind. Sowas wie eine Boeing habe ich jetzt auf meiner Watchliste. Was gibt's denn da noch? So Geschichten, da gucke ich halt nach. Was vielleicht noch aufstocken bei einer Intel oder so. Die sind jetzt aus dem Dow Jones rausgeflogen, 30. Sowas schaue ich mir auf jeden Fall an. Also gerade so, wo brutal abgestürzt ist.
Was mit einer Burberry?
Ja, Burberry, genau.
Gefallener Luxuswert, der seit Jahren schlecht oder nicht so richtig gut gemanagt wird zumindest. Sowas auch.
Ja, genau. Burberry, Boeing, Intel, so Geschichten schaue ich mir an.
Und das heißt also, du gehst dann eher auf entweder günstig bewertete Aktien, wo du sagst, die haben ihren Moat, aber eben dann nicht zu jedem Preis, sondern dann, wenn sie vielleicht auch mal 20-30% nachgegeben haben oder auch so Restrukturierungsgeschichte. Das ist für dich dann auch ein häufiges Thema.
Ja, so am liebsten das, so Boeing oder so, das ist einer der ganz Großen, also die wird es weiterhin geben, die werden gebraucht, die Flugzeuge in der zivilen Luftfahrt, neben dem europäischen Anbieter Airbus und Boeing, die dominieren die Weltmärkte und das ist eine Riesenkrise, aber das ist auch eine Chance für Langfristanleger. Die Firma ist uralt als Marktführer, also die werden auch wieder nach oben gehen. So wie es eine GE geschafft hat, sich zu neu aufzustellen und zu sanieren, wird es auch eine Boeing schaffen.
So, damit sind wir mit dem Kernteil, Aktienmärkte und so weiter durch. Aber ich habe noch ein paar Minuten Rest. Ich habe noch ein paar Minuten Rest, die ich für die 73 Minuten hier so nehmen kann. Ich habe noch zwei Fragen in petto. Also eine davon will ich zumindest noch stellen. Mal gucken, wie lang die Antwort auch ist. Was mich am Anfang total interessiert hat, weil du bist jetzt der zweite New Yorker, den wir hier bei 7+3 zu Gast haben. Wie kam es damals bei dir eigentlich dazu, dass es dich nach New York verschlagen hat? Und in dem Zusammenhang, wie lebst du da? Was kostet es dich in New York, deine Wohnung, in die wir ja auch einen kleinen Einblick haben, zu haben? Was bedeutet es an Kosten für dich und so weiter? Wie ist es so?
Ja, ich habe damals beim Eckbert Prior gearbeitet in Frankfurt. Das hat mir Spaß gemacht, viel Spaß, das ist auch ein super Typ. Und Aber ich wollte mal was Neues sehen, weil ich war da schon einige Jahre und der hatte mit dem Heiko Thieme war er gut befreundet und der Heiko Thieme hat gesagt, ich kann nach New York kommen für eine Zeit und dann bin ich einfach umgezogen nach New York. Ich habe mir erst so ein ganz schäbiges Hotel gemietet für 10 Tage und dann habe ich nach einer WG gesucht, das war vor 17 Jahren. Ja, im Internet einfach so Craigslist, das ist so wie Kleinanzeigen, so ähnlich in Deutschland. Hab mir so ein paar WGs angeschaut und dann bin ich dann gelandet auf der Lower East Side und habe bezahlt so, was weiß ich, wenn du alles reinrechnest, vielleicht so $1,200 im Monat damals. Und die war super gut drauf, die war super nett, die hat damals ihre Doktorarbeit gemacht, ich glaube in Philosophie. Dann bin ich nach Battery Park City umgezogen, auch wieder in der WG, mit dem bin ich heute noch befreundet. Der hat damals für die Credit Suisse gearbeitet, genau. Ja, also ich war da auch, du wirst ja von den Kosten erschlagen, New York ist eine der teuersten Städte der Welt da, also ich habe zum Teil Möbel gesucht im Sperrmüll und so, also da wird auch viel weggeschmissen, unnötigerweise. Ich bin auch noch auf Tauschbörsen bei uns im Haus. Die Leute tauschen viel, kaufen falsche Sachen und brauchen es nicht oder wird auch viel hergeschenkt oder für kleines Geld hergegeben. Da gucke ich mich immer noch um jeden Tag, gucke ich da, was da alles angeboten wird. Und wenn ich was habe, was ich nicht brauche, schenke ich das auch her. Also man kann auch viel kostenmäßig vieles vermeiden. Was brauche ich so? Ich habe die Wohnung gekauft, wo ich jetzt bin. Und dadurch, die habe ich getilgt, relativ zügig. In gut 10 Jahren mit Sondertilgungen und so. Und insofern sind die Kosten pro Monat, wenn ich alles zusammenrechne, für die Wohnung so $1,400 immer noch.
Du hast eine abbezahlte Wohnung. Wie groß ist die?
Oh, 65 Quadratmeter sogar.
Du hast eine abbezahlte 65 Quadratmeter Wohnung und zahlst für Maintenance, also das sind ja eigentlich nur die Nebenkosten und die Hausgeldkosten, die man so hat, wo man in Deutschland sagt, naja, also wenn ein Hausgeld irgendwie so im Bereich von 4 Euro liegt, also zumindest ist Berlin so, dann ist das schon mal etwas, was ganz ordentlich ist, was bei 65 Quadratmetern 130, 260 Euro, also um die $300 bedeuten sollte. Aber nun hast du gerade eine etwas andere Zahl gesagt, nämlich 1200, 1400?
1400 zur Kopf. Aber da sind Grundsteuern mit dabei, die sind sehr teuer in New York. Die Grundsteuern finanzieren die Schulen, die Kindergärten, so staatliche Aufgaben. Und Grundsteuern, also der Wohnungseigentümer, Hauseigentümer wird massiv besteuert jeden Monat. Das hast du in Los Angeles auch, San Francisco und so. Also das liegt an der Grundsteuer. Also die Hausnebenkosten sind so, warte mal, 580 sowas, ne, oder $640 genau pro Monat. Da hast du aber ein Fitnessstudio dabei, eine Dachterrasse, eine große Dachterrasse, so Aufenthaltsräume, so Lounge-Räume, wo du Partys machen kannst. Gartenterrasse, also draußen du hast so Grills und so. Also da wird auch was geboten dafür. Ein Kinderspielzimmer, ein großes Spielzimmer für Kinder.
Und das Schöne für mich ist, wenn ich das nächste Mal in New York bin, die Einladung hast du ja schon vor der Aufzeichnung ausgesprochen, also das werden wir auf jeden Fall machen, diese Dachterrasse mal zusammen erkundigen. Ich bringe dann das Bier mit.
Ja, okay.
Dann gucken wir uns das mal an und dann machen wir zumindest mal ein kleines Video von Tims Dachterrasse in New York. Und das war 7+3 mit Tim Schäfer aus New York. Danke dir herzlich für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder hier auch in dem Format sehen würden.
Alles klar, mach's gut, Tobias. Vielen Dank. Ciao.
Alles klar. Und ihr, an euch geht wie immer die Standard und wichtigste Bitte überhaupt. Ihr bleibt erstens gesund, zweitens investiert und drittens, ihr macht, so wie es Tim eben auch gemacht hat, immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.